Ja.
Na?
Na?
Schwache Verbindung habe ich.
Noch reicht's.
Ja, reicht's. Also, es war schon verzögert. Kurz.
Versuche das hier mit meiner sehr guten Verbindung wieder auszugleichen.
Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Vielleicht geht es.
Es ist Montag, oder?
Aber auch.
Es ist schon wieder so viel passiert.
Ja.
Ja. Nun gut, ich hatte einen Unfall. Mein Hund war schuld.
Ja. Du hast das gemacht. Ich habe das gleiche wie du gemacht, als ich ungefähr 12 war. Ich glaube auch mit einem Tee und einem
Aber auch
Hund.
Mit Hund.
Mit Hund.
Mit Hund, ja. Also mein Hund hat, meine Freundin hatte Tee in der Hand. Sehr heißen, sehr frischen Tee leider. Mein Hund dachte, er müsste gerne unbedingt gestreichelt werden und hat so ihren Kopf, wie sie das so machen, unter den Arm mit der Teetasse. Und der Tee ist auf meinem Bein gelandet.
Ja.
Musste ich leider zum Arzt. Aber jetzt bin ich fein versorgt und es tut auch nur noch...
Tut mir doch weh, wenn du lachst, ne?
Ja. Tut schon doch eher weh. Hm. Aber gut. Ja.
Ja.
Genau.
Wir haben eine Frage bekommen. Also neben einem kaputten Fuß haben wir noch eine Frage bekommen. Die beantworten wir nachher auch, aber wir haben uns gedacht, wir machen jetzt erst, sprechen wir über unser Thema weiter, worauf man achten kann als Hundeprofi in der Arbeit mit Hibbelhunden.
Teil 4.
Hauptsache, du merkst dir das. Also wenn du jetzt noch erzählen möchtest, was das letzte Thema und das vorletzte Thema war, dann ich werde nett lächeln und kann dir nicht helfen.
Oh mein Gott, wir sind gut vorbereitet. Das Problem ist ja auch, dass diese Informationen alle in unseren Handys stehen und wir ja bei Instagram nicht daran kommen. Das sind wir gar nicht gewohnt.
Ja,
okay. Also ich weiß aber, worum es heute geht. Ist das nicht gut?
Das ist super.
Na, es geht heute um Beschäftigung. Ja. Um dieses große Thema Beschäftigung, was ja in der Kombination mit hibbeligen Hunden immer in irgendeiner Form auftaucht. Also gerne so, dass die Leute kommen und sagen, ja, ich weiß das, ich wusste das ja auch, das ist ein Hundetyp, der muss ganz viel beschäftigt werden und das habe ich auch schon alles gemacht. Vielleicht muss ich ja noch mehr machen.
Mhm.
Ja, genau. Das heißt, es geht heute darum, wie ihr dieses Thema Beschäftigung behandeln solltet, könntet, was da wichtig wäre und einmal so akut, also für die Zeit, wo es darum geht, diese Art von Verhalten, die ja eher unangenehm ist, also dieses überdrehte, sehr gestresste, sich nicht in der Welt gut zurechtfinden könnende, das zu verbessern und aber auch, was das Thema Beschäftigung in der Zukunft angeht. Also,
ja. Es kommen ja auch oft Leute in die Hundeschule und wollen vielleicht eine Beschäftigung buchen für ihren Hund, ja, weil der so aufgeregt ist.
Ja.
Na, wird es ja schon mal anfangen, dass man, das haben wir ja auch letztes Mal schon gesagt, dieses, ihr entscheidet ja, wo der Hund hinkommt, also wie der, wie dem jetzt geholfen wird. Ne? Also wenn jemand anruft und im Erstgespräch oder auch am Telefon sagt, ja, mein Hund ist so aufgedreht, deswegen möchte ich gerne zum Agility.
Mhm.
Da wäre ja schon der erste Punkt, die meisten gucken sich den Hund ja auch vorher an, bevor der in irgendeine Gruppe kommt.
Mhm.
Wo man ja schon sagen könnte, das ist für diesen Hund das falsche Angebot. Das kann man sich ja, wenn man etwas buchen möchte für seinen Hund, weil man ein Problem hat, ist ja spätestens der Moment, wo man sich das nicht mehr aussuchen kann, wo man dann hingeht, weil die Kompetenz des Profis liegt ja darin einzuschätzen, was der Hund jetzt braucht.
Und, ja.
Ne, also wenn ich Bauchschmerzen habe, kann ich ja auch nicht sagen, ich würde jetzt gerne zum Zahnarzt gehen und mir eine Füllung machen lassen, damit meine Bauchschmerzen weggehen. Da würde jetzt mein Zahnarzt mir berechtigterweise sagen, nein, da müssen Sie jetzt leider zum Internisten, Das ist die falsche Form der Herangehensweise. Und wenn er das nicht täte, wäre ich ehrlich gesagt auch beleidigt, weil nach 3 Jahren hätte ich ja mein Problem auch immer noch.
Ja, aber das ist natürlich auch so ein bisschen, glaube ich, schon noch ein Problem, dass das noch nicht überall so gesehen wird, ne? Dass es keine gute Idee ist, Beschäftigung gegen, also gegen Hibbeligkeit gegen anzubeschäftigen, oder dann immer noch mehr zu machen und noch mehr zu machen und das in einem Gruppenangebot, was sich an hibbelige Hunde richtet, nicht passieren sollte, dass die da halt ausgelastet in Anführungsstrichen werden, damit die hinterher müde sind. Ne?
Ja, das wäre ja schon mal der erste Aufklärungsauftrag, den Unterschied zwischen Erschöpfung und ausgelastet sein. Also Auslastung würden wir ja jetzt verstehen als einen Zustand der angenehmen Ruhe und des erfüllten, glücklichen Zufriedenseins. Und das ist ja nicht sofort dadurch gegeben, dass der Hund nicht mehr nervt oder schläft, sondern das kann ja auch einfach nur eine ganz schlimme Erschöpfung sein, was ja auch mal okay ist. Man kann ja auch mal erschöpft sein, das ist ja nicht schlimm, ne? Aber wenn das dann als ausgelastet gesehen wird, dass der Hund dann nicht mehr nervt, weil er keine Kraft mehr hat zu nerven, weil er so viel gemacht hat, dann können wir ja schon mal einspringen und sagen, okay, also geht es jetzt wirklich um den Hund, dass es dem gut geht, oder geht es darum, dass ich mal 5 Minuten in Ruhe in der Küche was handwerkeln kann, ohne dass der Hund rumspringt?
Ja, ich glaube, was auch ein großes Thema ist, ist die Definition von Beschäftigung, was dann eben auch Teil so eines Erstgesprächs oder einer Beratung sein müsste. Da haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen, dass es ja dann sehr darum geht, auch so Vorstellungen vielleicht gerade zu rücken und eben klar zu machen, es geht da viel um das Zusammenleben im Alltag und es geht um langfristige Prozesse, die sich entwickeln müssen, im Hund, damit der in der Lage ist, so besser klarzukommen in der Welt. Und das ist ja dann immer eher sowas, wo die Leute dann sagen, oh, da kann ich ja gar nichts mehr machen, was Spaß macht, oder der Hund darf gar nichts mehr machen. Und darüber aufzuklären, dass das ja auch eine Form der Beschäftigung ist, weil es ihn ja sehr beschäftigen wird, sowohl mental als auch ja, körperlich, gehirnnutzend. Das ist ja auch mental. Also auf jeden Fall wird es ihn sehr beschäftigen. Und dass das aber ja dann eben zu Veränderungen führen kann, im Gegensatz zu einer Beschäftigung, die eher diese Stimmung, die vorher ja eh schon geherrscht hat, bestätigt.
Es gibt ja auch, finde ich, ganz schöne Beschäftigungsmöglichkeiten, die mit sehr viel Ruhe verknüpft sind oder sogar, ich sag mal, einen pädagogischen Wert erfüllen. Ja, also wenn wir jetzt eine Beschäftigung mit dem Hund, das habe ich zum Beispiel gern gemacht, wenn dieses, oh Gott, dann kann ich ja gar nichts mehr machen mit meinem Hund, ich habe doch einen Hund, um mit dem was zu machen. Dann finde ich zum Beispiel immer total schön, mit den Menschen was einzuüben, sowas wie Massagetechniken oder so eine ganz langsamen, gezielten Bewegungsformen, die angeleitet werden, also richtig geführt werden. Das ist ja auch eine Beschäftigung.
Ja.
Ja, und so wie du gerade sagtest, es kommt ja auf die Art der Beschäftigung an. Also mache ich jetzt irgendwie Flyball und der Hund knattert wie wild und bewegt sich ganz, ganz doll und es wird eigentlich eher geschürt, dieses enthemme dich. Also sei möglichst laut, sei möglichst schnell, reagiere möglichst unüberlegt und schnell. Dann fördere ich ja eigentlich ein System, was ich gar nicht haben möchte. Und wenn ich aber solche ruhigen Sachen, da kann ich dann ja auch toll gleichzeitig noch üben, mich durchzusetzen, dem Hund diese Ruhe so also ein bisschen auch aufzudrücken, so doch, doch, du musst jetzt machen wir Massage, du musst vielleicht auch erstmal lernen, dass das auch nett sein kann.
Ja.
Also man kann ja ganz tolle Beschäftigungen machen mit Hunden, die super ruhig und entspannt und fokussiert ist.
Ja. Ja, es ist genau, es ist eher so diese Einstellung, was Beschäftigung ist, ne? Dass das zum Beispiel bei diesem Training oder dieser Art von Hunden wenig sowas ist, wo man irgendwie auf ein Ziel hinarbeitet, also in einer bestimmten Zeit irgendetwas zu tun oder irgendeine keine Ahnung, eine Suche besonders toll und besonders schnell und besonders genau und so, sondern dass es eher darum geht, in so eine achtsame, in so ein achtsames Miteinander zu kommen, auf verschiedene Arten, also auch irgendwo sitzen und sich Dinge angucken, ist ja Beschäftigung, kann ja sehr anstrengend sein. Und da sind, glaube ich, Menschen dann auch oft oder müssen Menschen nochmal zurückgeholt werden, auch in so eine Situation, was da alles los ist. Also wenn ein Hund jetzt am Bahnsteig sitzen kann oder man arbeitet darauf hin und er kann da mal eine halbe Stunde erleben, wie drei Züge vorbeifahren, dann sind das ja so viele Herausforderungen, also geruchlich und Geräusche und was man alles sieht. Das reicht ja, also das ist ja total anstrengend, ohne dass es jetzt körperlich erschöpft, also es erschöpft schon körperlich, aber eben nicht auf diese Art, die du jetzt eben beschrieben hast, dabei mit Bleiball und alles geben und powern und sondern.
Sieht man
Also
ja
es
auch
ist
in Seminaren gut, ne? Wenn man in diesen Hundeseminaren, wenn die Hunde da, das kennen wir ja, glaube ich, alle, die liegen da den ganzen Tag unterm Tisch, aber es ist natürlich wahnsinnig viel los und es sind andere Hunde und Menschen da und die sind abends echt K.O. Also die müssen wirklich immer nur so eine kleine Pipi-Runde morgens, abends und dann schlafen die auch nur. Ja. Was?
Und dann gibt es aber auch, finde ich, Konstellationen, also es kommt auch dann wieder sehr drauf an. Es gibt auch Hunde, die machen seit Jahren Agility zum Beispiel und kommen ins Training mit einer Problematik. Und denen kann man gut sagen, macht das ruhig mal weiter, weil das so ritualisiert einmal in der Woche stattfindet, nichts mit dem restlichen Alltag zu tun hat. Und auch, also ja, wenn man das abfragt, keine Auswirkungen hat auf irgendwas und dann kann man das ja auch weitermachen. Dann ist das eher so ein bisschen entlastend zu sagen, okay, da macht ihr das mal und dann könnt ihr mal beide irgendwie so tun, als wäre alles normal. Und dann macht das auch nichts. Und dann gibt es Hunde, für die ist das, geht das gar nicht. Also das ist ja auch
Ja.
so.
Ja, das ist gut, dass du das gerade sagst, weil das ist so ein anderer Trend, den beobachte ich gerade, dass dieses Ruhehalten, was wir ja auch super gerne machen, dass das aber oft verwechselt wird mit dem Hund so brach liegen lassen. Also auch im Aufwachsen, ne? Dass wir damit halt, also dass das oft so gemeint oder umgesetzt wird wie nichts machen, den Hund, ne, dem nichts aussetzen. Aber eigentlich geht es darum, den Hund mitzunehmen und dem etwas auszusetzen, aber währenddessen einzufordern, dass er ruhig bleibt. Dann ist es ja eigentlich sinnvoll, ne? Also zu sagen, natürlich nehme ich den mit in anstrengende, fordernde Situationen. Aber in dieser Situation muss er ruhig sein und er muss da sich trotz der Anforderungen zusammenreißen. Das ist ja, was ihm hilft. Und nicht, oh nein, das ist jetzt viel zu überfordernd, der bleibt jetzt mal immer schön zu Hause und jetzt gehen wir lieber nicht Gassi, weil das ist alles zu überfordernd. Das ist ein anderer Trend, den ich manchmal jetzt sehe. Und der ist natürlich auch total gefährlich, weil Ruhe halten und Ruhe trainieren heißt nicht, nichts mit dem Hund zu machen und den die ganze Zeit nur alles, ne, sich langweilen zu lassen und zu Hause rumliegen lassen.
Und es kann natürlich bei einem Hund, der ins Training kommt, wo diese Dinge jetzt schon in eine schlechte Richtung gelaufen sind, kann das natürlich total unspektakulär sein am Anfang. Also du hast ja jetzt eher von einem jungen Hund gesprochen, wie es dann idealerweise abläuft. Und jetzt im Training kann das ja wirklich sein, dass das kann das ja sein, dass das mal so ist, dass man wirklich auch ein paar Wochen nicht spazieren geht oder man bewegt sich zwischen Flur und Gartentor oder so. Aber es muss natürlich einen Trend geben oder eine Aussicht auf, in welcher Form auch immer, will man ja wieder ins normale Leben zurück.
Ja, und es gibt auch Hunde, die vielleicht ein bisschen unruhig oder unsicher oder sowas sind. Das erlebe ich auch manchmal, wo die vielleicht Beschäftigung machen und wo man schnell dazu neigt, nur zu hören, wir machen, keine Ahnung, wir gehen zum Agility oder so. Und dann sehr schnell diese Schublade, ah ja, dann ist der Hund überfordert, denn er muss ja aufdrehen, weil es ja Agility ist. Und auch da ist ja gut, sich das wirklich anzugucken. Es gibt ja auch Hunde, die sind da super cool und ruhig und die haben da wirklich gar kein Problem. Die sind in anderen Situationen, vielleicht haben die sie schlecht unter Kontrolle. Aber da ist es dann und dann kommt vielleicht raus, naja, wir machen das halt einmal die Woche und der Hund ist da wirklich total gefasst und es läuft ja auch nicht immer nur alles ganz schrecklich aufgeregt, sondern es gibt ja auch Leute, die das anbieten, so dass das wirklich
Ja.
ziemlich fokussiert läuft für die Hunde.
Ja.
Also auch da wieder genau hingucken und nicht so eine Klischee, also so ein Pauschal, ne?
Ja.
Ah, das ist immer schlecht für aufgeregte Hunde oder dann kommt das bestimmt daher oder vielleicht ist das auch der einzige Moment, wo der Hund mal konzentriert mitarbeitet und sonst ist er nur so drauf.
Ja. Wenn es dann nachher darum geht, dass zum Beispiel die Leute sagen, in Zukunft würden wir aber gerne Beschäftigung machen, dann würde ich immer gucken, dass man gerne was macht, was eher gegen das Talent des Hundes geht. Also wenn das ein Hütehund ist, zum Beispiel da mal was zu machen, wo er viel seine Nase benutzen muss, wo es nicht um Bewegung und schnell, schnell geht, sondern eher um langsam und pingelig und konzentriert. Ja, oder wenn es ein Hund ist, der alles immer sehr schnell macht und wenig Körpergefühl hat, dann irgendwas, wo, also sowas so mit Balancieren und langsam Dinge tun. So gibt es doch auch so, wie heißt das denn? Extra langes Agility. Gibt's auch so ein paar Firmennamen für, aber so,
Ja, voll. Und auch die körperliche Bewegung, die ist ja durchaus wichtig, ne? Also man braucht ja Muskelaufbau und alles. Und für die Verdauung muss er sich bewegen. Und da kann es ja dann mal ganz gut sein, du hast es ja eben schon gesagt, temporär in der Trainingsphase ist es ja durchaus mal ganz gut, den Hund so zurückzunehmen, dass der nicht so viele Reize bekommt. Vielleicht auch mal eine ganze Zeit nicht so spazieren zu gehen, sondern erstmal andere Sachen aufzubauen, natürlich trotzdem was zu machen, nicht einfach nur nicht spazieren gehen, sondern ne, das ist ja verbunden mit ganz viel anderer Arbeit. Aber Dinge wie Unterwasserlaufbahn zum Beispiel, wo der Hund langsam im Schritt gegen einen Widerstand anläuft, kann ja auch eine tolle Form der Bewegung sein.
Ich habe das ja, ich glaube, ich habe das hier schon mal oder in irgendeiner Gelegenheit haben wir da schon mal drüber gesprochen. Ich habe ja schon mehreren Leuten jetzt, die haben so Walking Pads ausprobiert, also so günstige Laufbänder für zu Hause. Ich habe früher immer mir gewünscht, dass es mehr Laufbänder gäbe und die nicht 3000 Euro kosten. Und jetzt geht das. Und das ist zumindest bei den Hunden, wo ich das jetzt begleitet habe, sehr interessant und sehr cool, weil die damit, weil die natürlich, also ne, gerade wenn die nicht gut rausgehen können, weil sie halt draußen sofort angeknipst sind und das dann eventuell mit der Bewegung so ein bisschen schwierig ist, weil das so eine körperlich herausfordernde, also sie müssen ja da drauf stehen, dann bewegt sich das, das ist dann erstmal so, Gott, oh Gott. Und die wirklich auf so eine coole Art dahin gekommen sind, darauf entspannt einfach zu laufen, bei einem sogar zu traben, und denen das total gut getan hat, finde ich auch ganz spannend, sowas nochmal. Also weil inzwischen sind die günstig und natürlich nicht als Spaziergehersatz, um das hier nochmal zu sagen, sondern als unterstützende Trainingseinheit. Ja, das ist ganz cool.
Ja, und auch da, das ist natürlich etwas, was man Leuten gut erklären muss, wann und wo sie das nutzen. Ich habe mal ein Video gesehen, wo jemand, das war glaube ich irgendwo in Amerika, seine irgendwie 6 Border Collies da hat und dann läuft halt dieses Band den ganzen Tag und die springen dann halt irgendwann drauf.
Hamsterlaufband.
Ja, wie so ein Hamsterlaufband, genau. Na, das ist selbstverständlich nicht gemeint. Aber es ist eine gute Möglichkeit, um einen Prozess zu begleiten, wenn man jetzt sagt, hier ist wirklich alles im Argen und wenn die rausgehen, dann sind so viele Sachen, wo der Hund so ausflippt, wir kommen hier gar nicht weiter. Also üben wir vielleicht erstmal eine konstante Leinenführigkeit, zum Beispiel im Hausflur, mit einer kleinen einzelnen Ablenkung, die wir gut kontrollieren können. Und in dieser Zeit, die ja kurz ist, in unserem Verständnis sind so Trainingszeiten, wir reden da nicht von Jahre und Monate an irgendwas rumtrainieren, ne? Sondern da geht es dann um vielleicht ein paar Wochen, wo man sich das langsam aufbauen kann und dann wieder dahin kommt, dass der Hund nachher mehr draußen laufen kann und nicht, dass der sein Leben lang auf dem Laufband geht.
Ja. Ja, oder auch langfristig dann einfach dazu als Beschäftigung. Mhm. In diesem Fall war es so, dass die sowieso die hatten, also die Menschen, die benutzt haben und ja, das einfach ergänzend dann mit dem Hund gemacht. Ja.
Ja, was noch? Also ich finde, man kann Mantrailen auch, finde ich, sehr gut so einsetzen. Da braucht man aber jemanden auch, also falls ihr sowas anbietet, würde ich mich an eurer Stelle nochmal weiterbilden lassen, dass da wirklich klar ist, wie mache ich das so, dass der Hund zwar den Weg vorgibt, aber dass das im langsamen Tempo passiert und dass die Trails vielleicht auch so sind, dass sie einen sehr großen Fokus benötigen und auch vielleicht so zeitschindende Strecken sind, ne? Also dass der Hund vielleicht über ein Gelände trailt, wo er einfach nicht rennen kann.
Mhm.
Und dann wieder kann ich mir vorstellen, dass sowas nach getaner Arbeit, also wenn der Hund auf einem guten Stand ist und man möchte mit ihm jetzt wieder was machen und geht vielleicht weg von Sachen, wo es einfach nur geknattert wird, einfach zu was Sinnvollerem, dann könnte so ein gut angeleitetes, ruhiges Trailen auch eine schöne Form der Beschäftigung sein, um das zu machen.
Mhm. Ja, ja, finde ich auch. Aber auch andere Sachen mit Naseneinsatz, also auch irgendwo Geruchsunterscheidung oder auch Fährten, wenn nur bei den Fährten zum Beispiel ist es so, dass man da sehr aufpassen muss, dass man das sehr schnell schön schwierig macht. Weil sonst brettern die da halt auch wieder durch. Gerade wenn es dann um Futter geht, sind viele Hunde dann auch ein bisschen schnell drüber. Ja, finde ich auch gut.
Man könnte auch ganz tolles Tricktraining machen, finde ich. Also, dass der Hund Sachen ganz, ganz langsam, ganz Schritt für Schritt ausführen muss als Trick. Also Bewegung, zum Beispiel rückwärts gehen oder so balancieren und irgendwo drauf stehen bleiben. Wäre auch möglich, damit ein Tricktraining so aufzubauen, dass es tatsächlich Ruhe und Fokus unterstützt und nicht zu einem schnellen Ergebnis führen soll.
Ja, hier ist eine Frage. Wenn man jetzt trailt mit so einem Hund, ob man dann zwischen den Trailen Ruhe abverlangt oder ob das zu viel ist. Das muss er auf jeden Fall im Kopf haben, dass das zu viel sein kann. Also da kann gut sein, dass man erstmal so startet, dass man da irgendwo den Hund im Auto lässt und dann macht man einen Trail und dann fährt man nach Hause, weil gerade dieses Warten zwischendurch oft dann zu schwierig ist. Kann sich aber auch, also kenne ich auch so, dass Hunde dann schnell das auch so ritualisieren, dass sie zum Beispiel interessanterweise beim Trailen, also wenn sie selber trailen, sowieso oft, aber auch zwischendurch Reize besser aushalten können als sonst, weil das ist jetzt hier unser Trailen, da machen wir das und nichts anderes. Da sind Hunde ja ganz cool oft, würde ich aber im Kopf behalten immer, ne? Also ob das kann gut sein, dass das am Anfang zu viel ist.
Und für den falls der Hund jetzt so eine hohen Appetenzlage ist für seinen Trail, also der weiß, jetzt trailt er, da würde ich auf jeden Fall, aber wie gesagt, da lässt man sich am besten auch nochmal von Trail-Expertinnen coachen, da würde ich auf jeden Fall Ruhe einfordern. Also ich würde weder einen Agility-Parcours noch einen Trail noch sonst irgendwas mit einem aufgeregt zappelnden Hund beginnen, sondern immer erstmal einüben, dass der ruhig abwartet, und dann geht es erst los in den Trail, ne? Also dass er da schon nicht in dieser Wahnsinnsappetenzhaltung wieder startet.
Ja, das ist dann, braucht dann halt viel, manchmal viel Einfallsreichtum, weil auch nicht günstig ist, in so eine Situation zu gehen und zum Beispiel vorher ganz viel zu korrigieren und zu begrenzen. Deswegen muss man also ein bisschen kreativ sein, die Situation so zu gestalten, dass der Hund auf der einen Seite ruhig startet und dann aber auch direkt am besten so gefordert ist, dass er nicht mehr Zeit hat, so auszuflippen und dann ist halt auch schon wieder zu Ende.
Mhm. Wobei ich da tatsächlich sagen würde, ich habe auch schon Hunde erlebt, denen tat es sehr gut, wirklich viel zu begrenzen.
Ja.
Ja, weil die mit wirklich, aber die sind auch mit so einem Feuereifer daran gegangen. das war denen nicht zu vermiesen, ne? Also da wirklich so sehr Ruhe einzufordern, dass die wirklich ein bisschen gehemmt gestartet haben und dann wirklich nur so lang weiterzugehen, bis sie wieder in Aufregung kamen und dann wieder Ruhe eingefordert haben.
Aber dann müssten sie halt schon wissen, was sie da machen sollen. Das ist halt ein
Genau.
Problem, wenn du beim Trailen willst du ja, dass der Hund selbstständig da Entscheidungen trifft und eigentlich den Weg vorgibt. Und wenn du mit so, gerade mit Hunden, die vorher viel, wo man viel begrenzen musste. Ich hatte zum Beispiel oft das Problem, dass ich hatte Trailgruppen und da waren dann oft Hunde, mit denen ich vorher Training gemacht habe oder die Leute in meiner Anwesenheit. Und dass das immer am Anfang so ein bisschen schwierig war, dass die Hunde sich dann auch gehen lassen konnten. Was aber nicht, also da würde ich dir jetzt wieder zustimmen, weil das war nicht schlimm. Aber man musste das halt so ein bisschen im Kopf behalten. Es war dann tatsächlich aber auch besser, sind die halt so ein bisschen zögerlich. Aber hätte man jetzt da auch noch wieder was Begrenzendes gemacht, dann wäre es zu viel gewesen, ne? Deswegen muss man, also deswegen sage ich, da muss man so ein bisschen ein Fingerspitzengefühl entwickeln und das im Kopf behalten und ein bisschen, ja, so out of the box denken. Wie kann man das gestalten? Wo fährt man hin? Wie ist ja dann die Situation? Sind da andere Hunde? Was wird da passieren und so, dass man das alles so, dass man da nicht zu sehr in so einem eigenen Ritual, so mache ich das immer und da muss der Hund jetzt reinpassen, sondern muss ich da vielleicht Dinge umstellen, mal, damit das für den Hund irgendwie Sinn macht am Anfang.
Ja, absolut. Also da geht es nicht um den anlernenden Bereich, ne? Ich gehe jetzt davon aus, wenn
Ja.
beim Begrenzen, gehe ich davon aus, dass der Hund weiß, was
Okay.
Trailen ist und
Ja.
deswegen schon in der Appetenz, oh Gott, gleich geht's los, so wie jetzt hier gerade nochmal geschrieben wurde, ne? Der Hund weiß, gleich wird getrailt und rastet im Auto völlig aus. Und das wäre auch was, wo ich sagen würde, nein, also wenn der weiß, was er tun soll und er hat so Bock drauf, dann kann man den Fokus auch wieder legen auf erstmal bist du ruhig und dann darfst du trailen aus der Ruhe raus. Und würde auch sagen, also es gibt ja auch viele Hunde, die gar nicht hibbelig sind und im Normalfall gut konzentriert sein können, aber durch diese Appetenz sich dann in dem Moment so verhalten und dann schreiend im Auto sitzen. Und spätestens bei denen würde ich jetzt sagen, naja, die wissen ja, die können das ja schon grundsätzlich. Und für mich hört dann Spaß immer da auf, wo jemand komplett ausrastet. Das ist ja kein Spaß mehr. Also wenn jemand im Auto gegen die Fensterscheibe trommelt, das ist ja schon der Anfang vom Wahnsinn. Da würde ich sagen, Moment mal, also das hier hört Spaß jetzt wirklich auf.
Ja, das stimmt. Okay. Sind wir alles losgeworden zur Beschäftigung?
Ja, eigentlich, ne, also genau hingucken, sich bewusst sein, Erschöpfung ist nicht Auslastung. Gucken, wie kann man schöne Beschäftigung machen, ohne den Hund hochzufahren, durch zum Beispiel Massagen, ruhige Sachen, Laufband.
Neu bewerten. Ne? Es geht nicht immer um schneller, höher, weiter, sondern es geht eher um die Stimmung und das Zusammensein, die Situation. Ja.
Und dann, genau, einen Plan machen und vielleicht auch den Plan gut kommunizieren, für wie lang der ist, damit es auch für die Menschen klar ist. Okay, wir machen jetzt so und so lang, fahren wir jetzt dieses Konzept. Das heißt aber, dass wir wieder anfangen. Also wir wollen da wieder hin, normal spazieren zu gehen. Wir wollen da wieder hin, eine Beschäftigung vielleicht sogar machen zu können. Das ist jetzt der Weg und nicht das Ende des Ganzen.
Was ist Augen-zu-Übung? Machen wir die Augen zu und atmen? Oder was machen
Ja, sehr gut. Schreibt sie bestimmt gleich.
Okay, dann können wir ja erst noch mal auf unsere Frage von letztem Teil eingehen. Aha, du sollst das wissen.
Ich soll das wissen.
Ah, steht wahrscheinlich in einem deiner
Das
Bücher.
habe ich wieder gesagt.
Hast du
Nein.
vergessen?
Ja, ich sage so viel, dann vergesse ich immer, wann ich wo was gesagt habe.
Siehst du, steht in deinem Buch.
Aha, ja, sehr gut, genau. Ja, also dieses mal ganz ruhig stehen bleiben, zum Beispiel Augen zu machen, selber runterkommen. Genau, das hatten wir letztes Mal, genau dieses der Mensch, ne? Wie kann
Ja.
man auch den
Ja.
Menschen stärken, vielleicht Ruhe einzufordern und dabei aber auch selber Ruhe zu transportieren und nicht über Wut Ruhe einzufordern, das ist immer ganz gut.
Man könnte auch den HundebesitzerInnen empfehlen, unseren Achtsamkeitskurs zu machen. Da kommt das auch alles vor.
Stimmt.
Ist auch eine Form von Beschäftigung. Also,
stimmt, ja.
Weil da so ein bisschen um, da gibt es diese Übung auch schon.
Genau. Ja.
Okay, also genau, es ging um den Menschen letztes Mal und da haben wir eine Nachricht bekommen, die war so ein bisschen resigniert, würde ich sagen, oder? Also so ein bisschen, oh Mann, also es ein Hund, oder die Aussage war, die Trainerin hat das Gefühl, der Hund ist jetzt wieder hibbeliger geworden, dadurch, dass die Besitzerin so genervt von dem ist. So habe ich es verstanden. Und dann war die, also hat sie erzählt, dass der Hund auch in der Pension war ein paar Wochen und dann die Besitzerin aber eher genervter war danach oder empfindlicher war danach als vorher.
Da haben wir ja erstmal gemutmaßt, dass ihr da der Leidensdruck vielleicht bewusst geworden ist, ne, durch diese
Ruhe.
Der Besitzerin, ja. Was natürlich sehr gut passieren kann, ne, wenn du in so einem Dauerrad bist, genau, und du bist so immer unter diesem Druck, aber du funktionierst, ne, und ziehst so ritualisiert deinen Kram durch. Das kann ja sein, dass es erstmal auffällt, wie belastend, das kennen wir alle, oder? Man kündigt einen Job, wo man irgendwie denkt, ich bin gestresst oder so. Und dann kündigt man und denkt, wow, ich merke jetzt erst, wie krass mich das belastet hat, seit ich wieder schlafen kann. Und oder so. Also es wäre ja jetzt unsere Vermutung, dass dieser Person schon aufgefallen ist, dass sie ein Problem hat, aber dass ihr dadurch erst klar geworden ist, wie krass sie das belastet.
Ja, und dass es dann eher schlimmer ist als vorher, ne?
Das ist natürlich was, worüber man reden muss. Und das wirkte so ein bisschen so, als wenn das für die Trainerin so deprimierend war, weil sie hatte sich jetzt erhofft, dass sie quasi erholt, die Kundin zu erholt zurückgeht in den Kontakt und motivierter ist als vorher, weil sie mal eine Ruhepause hatte. Und eigentlich ist ja das Gegenteil passiert. Der Besitzerin ist aufgefallen, wie sehr sie gelitten hat und wie sehr sie das nicht will. Und vielleicht sogar auch diesen Hund gar nicht haben will. Also auch diese ganze Arbeit mit dem Hund ihr momentan als zu anstrengend vielleicht sogar vorkommt. Was ja trotzdem, auch wenn wir gesagt haben, das Ziel könnte sein, dass der Mensch dann erholt zurückkommt, würde ich sagen, okay, hier kann man das Ziel gut umdefinieren. In was hier passiert ist, ist, es gibt eine viel klarere Aussage darüber, was hier eigentlich wirklich im Raum steht. Was ist eigentlich Ziel des Trainings? Und eigentlich scheint es ja zu sein, das erste Ziel ist herauszufinden, ob dieser Mensch überhaupt mit diesem Hund weiter zusammenleben möchte.
Ja, und es kam uns so ein bisschen so vor, als wenn das nicht Teil der, also als wenn das in ihrem Kopf noch nicht so vorkam, also dass das nicht angesprochen wurde, sondern dass sie das eher als nicht Möglichkeit so empfindet. Die Trainerin.
Ja, das kann ja sein. Vielleicht haben die ja, das haben wir ja bei unserer Beratungsweiterbildung, klopfen wir da ja kräftig drauf rum, auf dieser Wichtigkeit der Definition, was ist dein Ziel und was ist mein Auftrag als Trainerin. Und wenn dieser Frau gar nicht bewusst war, also wenn sie den Auftrag gegeben hat, hilf mir, Techniken zu finden, mit meinem Hund umzugehen, mein Ziel ist, dass der ruhiger wird. Und jetzt ist überhaupt erst ihr klar geworden, dass das vielleicht gar nicht ihr Hauptziel ist. Und wenn, also in dieser Nachricht war es so ein bisschen, es war für uns nicht ganz rauszufinden, ob sie das wirklich so formuliert hat. Aber ob sie eventuell nochmal im Gespräch dieses Ziel umdefinieren möchte. Und da brauchst natürlich eine Offenheit, weil es kann ja sein, dass die beiden wirklich nicht zusammenpassen und dass diese Frau das nicht leisten kann. Wäre ja möglich, ne?
Hier ist die Frage,
Ah.
Stellerin hat sich hier gerade. Cool, schön, dass du hier zuhörst. Also der Mann will den Hund behalten, der hat den Kurs gemacht, den Nibbelhunde-Konzeptkurs wahrscheinlich. Und du hast dann das Gespräch gesucht. Ja, das ist immer richtig doof, ne, wenn das auch so unterschiedlich ist. Und dann hat der Mann natürlich auch ein größeres Gefühl von Selbstwirksamkeit, wenn der den Kurs gemacht hat, was sie ja vielleicht dann nicht hat, weil sie dem so ein bisschen ausgeliefert ist. Und das kann ja auch einfach total unterschiedlich sein, ne? Also vielleicht ist sie auch empfindlicher in Anführungsstrichen, also hat einfach größere Schwierigkeiten, das auszuhalten, diese Stimmung oder dieses Verhalten.
Ja, und sie hat gar kein Ziel dann ja definiert, ne? Weil sie, wenn du das Gespräch gesucht hast, sprich, sie hat keine Beratung gebucht, wenn ich es richtig verstanden habe jetzt, hat sie ja auch keinen Auftrag erteilt. Und das ist ja also nicht nur bei hibbeligen Hunden, das ist ja immer eine schwierige Situation, wenn eine Partnerschaft besteht und einer in der Partnerschaft eine Person zeigt ein großes Engagement und möchte was ändern und die andere Person ist aber raus, warum auch immer. Das kann ja immer mal passieren. Und es ist ja aber trotzdem auch möglich, ein gutes Training zu machen. Also so ist es tatsächlich, wie immer finde ich, man muss offen drüber reden mit der Person, die sich an einen wendet. Ich würde vielleicht das Gespräch mit dem Mann in einem Einzeltraining nochmal oder ein Einzeltraining anbieten und eher mit dem Mann nochmal sprechen und fragen, wie siehst du das? Was ist mit deiner Frau? Brauchen wir die? Ne? Oder können wir die vielleicht auch entlasten? Können wir der
Ja.
vielleicht auch, kannst du der vielleicht sagen, hey, pass
Auch
auf?
gerade,
Ja.
dass sie auch nochmal sagen kann, was sind die Situationen. Oft ist es auch so, dass das so unausgesprochene Situationen sind und es gibt so eine unausgesprochene Erwartungshaltung. Also der Hund zeigt ein bestimmtes Verhalten, nehmen wir an, der tippelt rum und fiebt und macht und tut und es ist aber nicht klar, wer ist jetzt dafür zuständig und was, ne? Und sie stört das vielleicht und eventuell hat sie aber auch ein schlechtes Gewissen, dass sie das stört, weil ihn stört es ja vielleicht nicht. Also das sind alles so Dinge, wo so viel Unausgesprochenes oft steht und manchmal braucht es dann auch nur eine klare Zuweisung. Also dass irgendwie klar ist, was weiß ich, also das ist ja jetzt alles Mutmaßung, aber wenn sie sagt irgendwie, ja, immer wenn ich von der Arbeit komme, zwischen 17 und 19 Uhr bin ich total gestresst und kann das nicht haben, wie kann er dann vielleicht dafür sorgen, dass der Hund in der Zeit nicht rumtippelt und fiebt oder macht oder tut, indem er ihn mit ins, wo auch immer hin nimmt oder der Hund wird angeleint oder was auch immer.
Ja, und auch was du gerade auch schon sagtest, ne, so diese vielleicht diese empfundene Zuständigkeit auch dem Mann gegenüber, also ihn unterstützen zu wollen, aber ja noch keine Kompetenzen dafür zu haben. Vielleicht kann sie sich auch gar nicht vorstellen, dass es dafür Möglichkeiten gibt. Aber sie möchte quasi ihrem Mann helfen oder sie ihren Job tun. Vielleicht wollte sie den Hund ja auch mit. Und all das sind genau das, diese unausgesprochenen Sachen. Also da muss irgendwie zwischen den beiden abgesprochen werden. Was will sie leisten bis zu, wenn sie sagt, weißt du was, wenn ich allein wäre, wäre dieser Hund schon weg. Ich kann das nicht. Ich mag den auch nicht mehr. Ich mache das für dich. Ich will jetzt hier nicht irgendwie der Arsch sein. Deswegen versuche ich es hier durchzuhalten. Aber ganz ehrlich, auch das wäre ja zumindest eine offene Kommunikation, wo man sagen kann, okay, dann lass uns einen Weg finden, wie der Hund neben dir hier mitleben kann. Ich kümmere mich drum. Und wenn der Mann das dann möchte, du musst dann aber auch nichts machen, du musst aber auch nicht genervt sein, weil du musst nicht spazieren gehen. Das heißt, es ist egal, ob der Hund beim Spaziergang zieht. Dann wird die Frau aber auch von ihren Pflichten befreit. Und ob sie dann irgendwann vielleicht sagt, okay, jetzt kann ich wieder, weil jetzt ist dieser ganze Druck von mir abgefallen. Oder auch nicht, dann ist es sein Hund. Ne? Aber auch das geht ja, in Beziehungen können auch Leute einen Hund haben und der andere macht nichts mit dem Hund.
Ja. Glaubst du
Also.
denn, dass der Hund hibbeliger wird, dadurch, dass die Frau genervt ist?
Nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht so. Ich kann mir vorstellen, dass die Frau genervt reagiert und vielleicht Sachen macht, ne, dann meckert sie vielleicht den Hund an oder so, oder die Stimmung wird da schlecht. Und dann ist der Mann wieder quasi gebunden und muss sich mit seiner Frau streiten und kann sich nicht um den Hund kümmern. Oder sie macht dann vielleicht irgendwelche Versuche, ihn zu beruhigen, weil sie einfach nur will, dass er ruhig ist. So, also so Inkompetenzen in den Handlungsfähigkeiten, weil sie nicht weiß, was sie tun soll, kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube nicht, dass der Hund dadurch hibbeliger wird, dass sie ihn ablehnt. Ja, das denke ich mal, der kriegt er jetzt so wenig mit anscheinend, und ist so hin und her gerissen. Das würde mich jetzt wundern, wenn ihn das so beeinflusst. Ja, aber ich glaube, dass sie stark belastet zu sein scheint und dass die Frau vielleicht ein bisschen Kopftätscheln gebrauchen kann, also emotional betrachtet.
Ja, du hast es gerade nochmal geschrieben, der Hund bellt extrem viel und der Mann arbeitet leider viel. Ja, das ist halt auch Kacke, ne? Also er kann ja nicht sagen, ich behalte den Hund, aber ich bin halt
Du
nicht zu
musst
Hause.
es.
Dann muss er sich um Betreuung kümmern. Also wäre dann in meinen Augen, wenn er den Hund behalten will und sie kann das nicht leisten, dann muss eine andere Möglichkeit gefunden werden.
Ja, würde ich auch sagen, weil das ist natürlich auch leicht gesagt, wenn der Mann, also wenn es jetzt so wäre, dass der Mann häufig, also dass der außer Haus ist und arbeitet und sie dann im Haus ist mit dem Hund, hat sie ja auch 24 Stunden Belastung durch den Hund und er hat es dann ja auch leichter, ne, wenn er mit anderen Sachen beschäftigt ist und auch wenn das Arbeiten vielleicht anstrengend ist, aber es ist was ganz anderes. Und kommt nach Hause und muss da quasi nur morgens und abends und am Wochenende sich zusammennehmen. Und sie hat das so als Dauerbedröhnung, dann ist sie ja auch in einer ganz anderen Belastung ausgesetzt. Und das ist leicht zu sagen, naja.
Ist auch leicht zu sagen, ja, dann mache ich mal den Kurs mit dem Hund, immer samstags eine Stunde und dann wird er schon besser werden. Aber das ist halt wieder dieser Punkt, der die Hauptarbeit eben in den restlichen, an den restlichen 6 Tagen stattfindet. Und ja, verzwickte Situation.
Ja, also ich glaube, die arme Frau braucht ein bisschen Hilfe
Ja, und Verständnis.
und Verständnis,
Ja.
ja, weil das ist super, dass der Mann den Kurs gemacht hat, aber sie braucht halt die Unterstützung 24 Stunden und nicht einmal die Woche beim Kurs. Und der Hund ja auch, ne? Also der braucht dann ja auch was. Und vielleicht gibt es eine Möglichkeit, ja, dass der eine Betreuung findet oder dass er den mitnimmt oder dass irgendwas passiert. Oder auch, finde ich auch manchmal ganz gut, es gibt auch so Doppelkonzepte, dass wenn es so teuer ist, zum Beispiel, dass man eine Halbtagsbetreuung macht und dass er den vielleicht morgens mit dem Hund geht, den dann mitnimmt und der Hund, je nachdem, wie das möglich ist, irgendwo eine Zeit lang bei ihm mit im Büro oder so, wo er ist, untergebracht ist oder in der Box ist. Und dann zur Betreuung kommt oder abgeholt wird und dann wieder zu ihm und er den dann nach Hause bringt oder die Frau ihn von der Betreuung abholt und zumindest nur einen halben Tag hat oder lauter so.
Dog Sharing.
Ja.
Was auch immer. Ja. Okay. Super.
Ja, wir hoffen
Nächstes
mal, also
Mal.
jetzt, wenn sie schon da ist, fragen wir
Ja.
mal, wie sieht es denn aus? Hat dir das geholfen oder möchtest du noch was wissen?
Ich kann ja schon mal sagen, nächstes Mal geht es um guten oder schlechten Umgang. Guck mal, was ich weiß. Toll, ne? Ich weiß nicht, ob es dann Teil 5 ist, aber ich glaube ja.
Umgang? Womit?
Des Hundes mit anderen Hunden zum Beispiel.
Ah, okay. Ah, so meinst du. Ah, ja. Ja, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind.
Also Gesellschaft von
Ja.
wem?
Ja.
Vorbilder oder nicht?
Ja, ich verstehe. Ja. Das weiß ich wieder.
So,
Okay. Ich
geht man
glaube,
jetzt,
das.
das, ja, es ist alles natürlich immer so ein bisschen verzögert, ne? Ich
Ja.
glaube, wir haben jetzt hier nicht so lange.
Wenn
Sonst
Sie,
muss
also,
man.
ah, da.
Ja, kümmert dich mal um die arme Frau. Gut.
Wenn sie denn will, wenn sie denn will, genau. Sonst wäre Das ist alles, sagt Lisa schon, da ist es alles gemutmaßt. Wir wissen ja überhaupt nichts. Also hier geht hier die reine Vorurteilsbatterie los. Aber du wirst das schon einschätzen können, ob da was dran ist oder nicht. Wenn sie jetzt nicht den Kontakt gesucht hat, würde ich ehrlich gesagt den Mann ein bisschen mehr in die Verantwortung ziehen und auch direkt sagen, wir sprechen jetzt mal und du klärst das mit deiner Frau, falls der eine Tendenz dazu hat, sich so ein bisschen darauf auszuruhen, ich war ja jetzt schon in der Gruppe, jetzt, dass er da in der Verantwortung bleibt, weil die beiden kennen sich ja und er kann ja auch mit seiner Frau reden.
Da fällt mir übrigens noch ein, wo wir schon bei Mutmaßungen und so weiter sind. Das tun wir ja auch in unseren Supervisionsvideos, die wir gerade machen. Es macht uns sehr viel Spaß. Wir haben noch nicht so viele. Also ihr habt noch Möglichkeiten. Es ist natürlich auch so ein bisschen schwierig. Wir haben viel Rückmeldung gekriegt. Ja, hättet ihr das mal vor einem Monat gesagt, da hatte ich den und den Hund. Wir wissen das. Also es ist natürlich schwierig, aber falls ihr noch irgendwie die Möglichkeit habt, ihr habt jetzt noch eine gute Woche Zeit, dass ihr, also ihr habt einen Himmelhund im Training und würdet gerne eine Einschätzung von uns haben, dann könnt ihr uns ein Video schicken, also ihr könnt uns eine E-Mail schicken an info@kötterkutsch.de und bekommt einen Link, wo ihr das hochladen könnt und dazu eine kleine Info, also was ist das für ein Hund und was ist eure Frage dazu? Und dann nehmen wir ein Video auf, wo wir dieses Video angucken zusammen und dann das so ein bisschen auswerten und was dazu sagen. Und das werdet ihr euch dann angucken können.
Ja, genau.
Kleine
Hebelhunde, ne? Nicht irgendwelche Hunde,
Genau.
sondern besonders aufgeregte, aufgedrehte, überdrehte, unkonzentrierte, unruhige.
Kleine kostenlose Supervision.
Genau. Dann schickt uns
Mach
das
das
gerne.
gerne noch und
Ah, super. Guck mal, schon was geschickt. Ja. Haben wir schon gesehen.
ja, ich bin mir
Ist
nicht
es
sicher.
nicht, das, was wir vorhin schon mal reingeguckt haben?
Weiß ich nicht. Ich müsste jetzt Ihren Freund ein bisschen dafür.
Mit dem kleinen schwarzen Hund? Nein?
Weiß es nicht.
Okay, wir werden sehen.
Ich habe ja die E-Mail nicht gesehen, nur den Namen. Naja, hoffen wir, dass alles angekommen ist.
Ja.
Okay. Cool, auf jeden Fall freuen wir uns über jedes, über alles.
Super.
Ach, das, doch, das haben wir schon, das haben wir sogar schon aufgenommen. Ja, das war das Erste. Sehr
Sehr
gut.
gut.
Super. Okay, bis
Sehr
bald.
gut. Bis bald.
Tschüss.